Hallo, mein Name ist Thomas Karalus und ich bin, wie du vielleicht gerade gehört hast, die deutsche Stimme von Kevin James. Heute freue ich mich darauf, mit euch in eine neue, spannende Folge des Angstbrecher-Podcasts zu starten. Viel Spaß und los geht's!
Und damit herzlich willkommen zurück zum Teil 2 des Interviews mit Mario Fürst, dem Gründer von Kloster Kitchen. Ja, in der letzten Folge, da haben wir euch in dieser Situation verlassen, dass Mario auf einem Flugzeugflug nach New York war. Und in diesem Moment hat er festgestellt, dass es ihm egal gewesen wäre, ob dieses Flugzeug jetzt abstürzt oder nicht. Wie es dazu kam, wie Mario mit dieser Situation umgegangen ist und was er daraus für ein Learning gezogen hat, das erfahrt ihr in Teil 2 des Interviews mit Mario Fürst. Bleibt gespannt. Im Alter von 33 Jahren, da saßt du in einem Flieger nach New York und hast festgestellt, dass es dir in diesem Moment egal gewesen wäre, ob der jetzt abstürzt oder nicht. Nimm uns mal mit in diese Situation im Flugzeugsitz. Was ist dir damals durch den Kopf gegangen und wie kam es dazu? Welches Learning hast du für dich aus diesem Moment gezogen?
Ja, also das ist ja wirklich so, das habe ich auch geteilt. Das ist ja zwar eine sehr persönliche Geschichte, aber es gehört ja zu mir. Wie schon gesagt, Thomas, das ist so, wie du das geschildert hast, wie wir es im Vorgespräch auch hatten. Ja, also ich saß in diesem Flieger, hatte diesen Gedanken, bin natürlich froh, dass der Flieger nicht abgestürzt ist und dass nichts passiert ist. Also A für die anderen Menschen, B für mich und B auch, sonst könnten wir heute den Podcast nicht aufnehmen und uns ja auch nicht austauschen, dazu unterhalten. Und
da bin ich auch sehr, sehr dankbar, muss ich das auf jeden Fall an der Stelle sagen.
Und könnten ja auch keine Learnings teilen und auch nichts dazulernen. Aber es war damals so, dass ich in dem Flieger saß. Ich habe dann damals mein Business ordentlich fertig gemacht und bin auch wieder heimgeflogen. Und als ich dann daheim war, habe ich das aber dann nochmal reflektiert und habe einfach gespürt, dass, also sage ich mal, mir geht's gut, ich bin gesund, ich habe Erfolg, ich habe ein gutes Geschäft, ich habe ein gutes Umfeld, aber ich habe einfach gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, also ich sage mal, irgendwas hat mir mein Körper signalisiert, dass irgendwas nicht stimmt. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Also habe ich mir überlegt, okay, was ist das jetzt für eine Aufgabe, für eine Prüfung, die da auf mich zukommt? Und habe mich der Sache aber auch gestellt. Ja. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich so einer Sache, wenn man so etwas spürt, dass man sich der Sache auch ganz klar stellt. Weil man ist ja auf der Welt, um sich weiterzuentwickeln und was zu lernen. Und ich meine, es gibt so immer den Satz, Aufgabe ist keine Option. Manchmal ist, ja, sage ich auch, also Aufgabe ist keine Option. Aber es ist einfach manchmal besser zu reflektieren und sich da irgendwie mal klar zu werden, was ist jetzt da passiert, wie ist es da jetzt dazu gekommen. Ja? Und ich habe dann entschlossen, relativ schnell damals, wirklich relativ schnell, und sehr entschlossen, mich von gewissen Dingen zu trennen, einige Beteiligungen zu verkaufen von meinen Firmen, manche Firmen zu übergeben an diverse, natürlich Leute, die das mit mir aufgebaut haben. Das habe ich schon immer so gemacht, ja. Und da war natürlich auch ein bisschen Irritation immer so, ne? Also, wieso macht er das jetzt, ja? Aber das ist auch immer, ja, aber das ist bei mir aber auch immer so. Ich meine, schau, ich wünsche immer jedem Menschen, dass er das Glück hat, das er verdient und das Glück, dass es ihm gut geht und dass er sich wohlfühlt und weil das möchte ich ja auch. Ja, also das, ich denke, das will ja auch jeder. Ja, ich sage immer so, die Suche nach Glück ist der falsche Weg, weil du kannst ja dein Glück ja selber gestalten. Ja, du solltest ja nur den Mut dazu haben, es zu tun und das immer wieder beim Tun. Also ich habe es getan, ich habe mich dazu entschieden. Und habe dadurch, also ich hatte mir da auch vorgenommen, mal 12 Monate gar nichts zu machen. Also das hat genau 3 Monate funktioniert, das war dann auch keine Lösung. Ja, weil nach 3 Monaten habe ich mir gesagt, okay, das ist irgendwie auch keine Lösung, weil das ist ja irgendwie langweilig. Ja.
Wohin mit der Zeit?
Ja, das ist langweilig. Ne? Und aber es war so die Situation und mein größtes Learning daraus war, dass du immer darauf achten solltest, was mit dir passiert, was mit deinem Umfeld passiert und daraus solltest du die Schlüsse ziehen und was lernen und am besten natürlich vielleicht solche, ja, vielleicht war es auch ein Fehler, das so krass damals zu machen, wie ich es gemacht habe. In der Nachbetrachtung nein, ja, damals vielleicht in der absoluten Betrachtung in der Situation war es vielleicht vielleicht ein Fehler, ne? In der Nachbetrachtung nein, hinterher ist man immer schlauer. Aber das würde ich immer jedem als Tipp geben. Ja, ich meine, ich habe so ein Bild mir dann geschaffen. Ne? Ich meine, was würde denn am schlimmsten passieren? Ja, gar nichts. Es würde am schlimmsten gar nichts passieren. Also im schlimmsten Fall passiert gar nichts, weil, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, Menschen vergessen sehr schnell. Also da sind wir Experten drin. Und ich glaube, da nehme ich mich nicht aus und auch sonst niemand. Menschen vergessen einfach sehr schnell. Ja, das kriegst du in der Politik mit, das kriegst du in deinem täglichen Leben mit, das kriegst du in der Familie mit, das kriegt jeder auf der Arbeit mit. Menschen vergessen einfach sehr schnell.
Ja? Da würde ich höchstens die Frau ausnehmen, bei der du den Hochzeitstag vergessen hast. Aber ansonsten, glaube ich, können wir da alle
zusammen. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja? Nein, aber der Mensch vergisst sehr schnell. Und ich bin jemand, der das dann noch einmal auch hinterfragt gerne. Ja? Und ich habe das damals hinterfragt, um das abzuschließen. Das war mit Sicherheit, kann ich sagen, von außen betrachtet die persönlich größte Niederlage, die mir da erfahren ist. Aber emotional und für mich als Mensch war es die geilste Zeit, die ich jemals hatte. Weil ich hatte auf einmal wieder völlige Freiheit, ja. Und habe auf einmal so viele neue Impulse und Dinge gespürt in meinem Leben und beobachtet, ja. Was mir für die nächste weitere Zeit und auch bis heute, kann ich das sagen, ich meine, das war mit 32, jetzt bin ich 48, das war schon 3 Tage her, ich zehre immer noch von dieser Situation und vielleicht merkt man es auch in meiner Stimmlage und an dem, wie wir das gerade wie wir das gerade hier besprechen. Also ich habe da sehr hohen Respekt vor dieser damaligen Situation und habe da sehr viel mitgenommen als Mensch und auch als Unternehmer. Ich bin da sehr dankbar drüber, dass das damals so passiert ist, ja. Und ich sag mal so, ich würde es nicht jedem wünschen, ja. Aber ich würde immer jedem wünschen, dass er vielleicht diese Erfahrung mitnimmt, egal wie die Situation ist, ja. Und mir hat es sehr geholfen. Es hat mich echt weitergebracht, auch in vielen Denkweisen. Und war für mich so ein Auslöser, ja, dass ich ja dann nach 6 Monaten auch wieder quasi begonnen habe und dann auch wieder mich orientiert habe und ja, im Prinzip dann die nächsten Unternehmen schon wieder aufgebaut habe.
Jetzt hast du vorhin ja gerade so schön gesagt, es kommt darauf an, was wir daraus machen. Lass uns das Ganze mal praktisch machen. Wenn du auf die Zeit nach dieser Erkenntnis schaust, was würdest du sagen, ist für dich leichter, einfacher oder vielleicht sogar schwerer oder anders geworden?
Also leichter geworden ist für mich das Thema Ungeduld. Also das Thema Ungeduld, man kann das manchmal so meinen, wenn man mich sieht oder wahrnimmt in gewissen Situationen, dass ich da eine gewisse Ungeduld habe. Das kann auch so sein, aber ich habe sehr große Geduld. Was ich auch damals festgestellt habe, ist, ich vergleiche das dann immer so ein bisschen mit dem Sport. Ja, also es gibt ja Sprinter, es gibt Marathonläufer, ja, es gibt viele andere Sportarten, aber ich würde jetzt mal beim Laufen bleiben. Also ich habe damals gelernt, Thomas, dass ich für mich persönlich im Leben nicht ein Sprinter bin. Also habe ich weder die Statur, noch die Fähigkeiten, noch die Ausdauer. Ja, also da kann ich mich auch mental nicht drauf einstellen und mich auch nicht fokussieren. Und auch nicht, also wenn ich nur dran denken würde, dass ich ein Sprinter wäre, also regt sich in meinem Körper aber auch gar nichts. Also überhaupt nichts, ja. Und dieses Körpergespür, das glaube ich, habe ich damals extrem gut entwickelt. Ja, wenn ich aber jetzt drüber nachdenke, dass ich ein Marathonläufer bin, dann merke ich richtig, wie in meinem Körper, in meinem Geist die ganze Energie hochgeht. Ja, wo ich einfach sage, okay, da habe ich Spaß drauf. Ja, also so ein Marathonlaufen oder so eine Langstrecke oder so eine Ausdauer, also so an den Punkt zu kommen, wo eigentlich im Prinzip, weiß ja vielleicht auch oder die Zuhörer, wo eigentlich das nicht mehr geht. Ja. Also ich bin leidenschaftlicher Mountainbiker und habe 3 Alpenüberquerungen schon gefahren. Und da gibt's viele, da gibt's viele Punkte, wo ich sagen würde, ich bin das jetzt 3-mal gefahren und 3-mal in der Gruppe und 1-mal in der Gruppe, wo ich die Leute kannte, 2-mal in der Gruppe, wo ich einfach nur in die Gruppe gekommen bin, also wo ich gar keinen anderen Teilnehmer kannte. Und es war so ein schönes Erlebnis, das würde ich gerne noch teilen. Also die Überquerung, die geht so über 5 Tage. Und das Wahnwitzige ist, dass so die ersten zwei Tage, da gibt's dann immer so in einer Gruppe von 10 Leuten, da gibt's dann immer 4 bis 6 Leute, die dann, also die permanent vorne fahren, schnell fahren, himmelhoch jauchzend sind, dass alle anderen dann zu langsam sind und so, ne? Und die kommen auch die ersten zwei Tage als erstes bei der Unterkunft an, ja? Hm. Aber ab Tag 3 dreht sich das Blatt komplett, ja? Und ich habe das wirklich jetzt zweimal schon erlebt bei allen beiden Überquerungen mit wildfremden Menschen, dass meistens von den Leuten, die da ganz vorne die ersten zwei Tage gefahren sind, schon ab dem dritten Tag das nimmer so war und eine Vielzahl dieser, die ganz vorne gefahren sind, sogar gar nicht bis zum Ende gefahren sind, weil sie die Ausdauer nicht ausgehalten haben. Ja? Mhm. Weil es eigentlich Sprinter sind und keine Ausdauerläufer. Jetzt sage ich mal so, in einem Team brauchst du immer beides und auch noch ein paar Parameter dazu. Mhm. Aber ich war für mich immer klar, durch die Situation auch, ich bin ein Ausdauerläufer. Ja, ich habe so eine die drei H's, ne, höfliche Hartnäckigkeit hilft. Ja, also ich bin so zäh, sage ich mal. Ne? Ich gebe da auch nicht so schnell auf. Ich suche da auch nach Lösungen. Ich gehe auch mal andere Wege. Ich denke out of the box, ja. Ich hinterfrage auch mal Themen und meistens komme ich dann manchmal auch zu einem Punkt, ey, über was reden wir hier eigentlich? Ja, wir müssen ja einfach nur weitermachen. Mhm. Ja, wir müssen einfach nur weitermachen und auf dem Weg die Dinge einfach klären und erledigen. Und wir dürfen nicht so viel Kraft darauf verwenden, was wäre, wenn, hätte, vielleicht, eventuell, weil es sind alles sogenannte Zeitdiebe und auch Dinge, die dir, glaube ich, sehr viel emotionale Kraft rauben, ja. Mhm. Und ich habe mich inzwischen, also ich muss zugeben, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, ja. Bin schon ein paar Halbmarathons gelaufen, noch nie einen Marathon. Vielleicht kommt das noch in meinem Leben, aber für mich ist so, dass diese drei Alpenüberquerungen, ja, und ich fahre demnächst auch eine vierte. Das ist mehr so, weil ich halt gern Mountainbike fahre, ja. aber da habe ich viel gelernt und da würde ich einfach sagen, ein Sprinter hat aber dieselben Voraussetzungen. Sonst würde es ja zum Beispiel keinen Usain Bolt geben, ja? Mhm. Der hat gewusst, er ist ein Sprinter. Also wenn man dem gesagt hätte, lauf jetzt mal 42 Kilometer Marathon, hätte der ja auch gesagt, seid ihr verrückt, kann ich überhaupt nicht, will ich gar nicht, mache ich nicht. Aber sein Ziel war auch, der schnellste Mann der Welt zu werden. Und er hat es ja auch geschafft. Mhm. Und eigentlich haben viele gesagt, das schafft man überhaupt, ne? Und ich meine, inzwischen gibt's ja schon wieder einen, der noch schneller versucht zu laufen über diese 100 Meter, ja, und der ist ja auch schon nah dran, ja. Also das ist so das Verrückte, ne? Also sag niemals nie, weil das ist die falsche Richtung, aber entscheide dich und finde deinen Weg, was du eigentlich bist, für was stehst du als Person, und wenn du es im sportlichen Bereich sehen willst, ich meine, man kann man ja auch in andere Vergleiche, ich sehe es halt im sportlichen Bereich, ich bin ein Marathonläufer, ein Ausdauerläufer. Und das ist quasi mein USP für mich selber. Und das habe ich damals in der Situation gelernt, sage ich mal, trotz Antrieb die Ruhe zu finden, den Marathon zu laufen, sich zu entscheiden, zu wissen, dass beim Marathon, auch wenn ich noch nie einen gelaufen bin, weiß ich, dass ab Kilometer 35 die größte Herausforderung kommt. Weil ab Kilometer 35, obwohl ich noch nie einen gelaufen bin, weiß ich 100% ab Kilometer 35 ist die größte Herausforderung. Ich weiß aber auch, wenn man da drüber hinweg geht, dann läuft man die 42,8 Kilometer. Also ich habe keine Angst vor den 35 Kilometern, ja, weil ich schon dahinter schaue. Und das ist so die zweite Eigenschaft, die ich mitgenommen habe. Das ist, mindestens 5 oder 6 Schritte vorauszudenken, aber immer so in der Geschwindigkeit, dass gerade jetzt im beruflichen Alltag man dann auch trotzdem sein Team mitnehmen kann. Mhm. Und das Team nicht dann irgendwie dreimal überfährt, sondern es schon mitnimmt. Ja, und dem Team auch die Möglichkeit gibt, dass im Team die Leute ihre Personality auch ausspielen können. Also das sind so Dinge, die ich damals gelernt habe. Ruhe, werde dir klar, was bist du für ein Typ und wie kannst du deine Fähigkeit gut einsetzen. Und achte auch auf die anderen, wenn du in einem Team ein Unternehmen aufbaust oder auch in deiner Familie, achte auf deine Familienmitglieder, ja, dass du da immer einen Austausch findest und irgendwo auch immer noch einen Anker werfen kannst und sagen kannst, komm, was ist ein Hammerthema, was ist los? Und es gibt familiär auch so eine Geschichte, habe ich von meiner Frau gelernt. Ja? Meine Frau hat mir mal gesagt, also weißt du, das ist ganz einfach. Wenn eine Familie am Tisch sitzt und die kann sich am Tisch nicht streiten, und trotzdem dann zu Mittag, zu Abend oder frühstücken, wobei meistens entsteht es ja beim Abendessen, ne? Weil da ist ja der Tag dann gelaufen und dann hat man den meisten Aufstau, ne? Dann ist das im Prinzip keine Familie. Weil eine Familie, die ist ja, ne, Pech und Schwefel,
absolut.
Du bist dicker als Wasser und so, ja. Und das habe ich gelernt und das gab es zum Beispiel in meiner Familie so gar nicht. Aber in meiner Familie, die ich jetzt habe, habe ja zwei Kinder und eine Frau, da leben wir das und da habe ich auch viel gelernt, dass auch das eine gesunde Streitkultur mit Sicherheit auch sehr sinnvoll ist.
Das ist schön, dass du jetzt gerade den Punkt mit der Familie angesprochen hast. Denn also abgesehen davon, dass man das, was du zum Thema Streitkultur, egal ob privat oder beruflich, gerade gesagt hast, ich denke, das kennt jeder. Und das kann auch jeder so unterschreiben. Wir wissen ja, wir leben ja in einer bipolaren Welt. Na, das heißt, wir haben Plus und Minus, wir haben Ebbe und Flut. Und wenn es mal kracht, dann kann danach auch mal wieder die Sonne scheinen. Und dafür kracht es aber heute auch mal wieder zwischendurch. Solange man sich dann wieder zusammenfindet, ist ja alles in bester Ordnung. Und mit dem Zusammenfinden, da spiele ich jetzt ja so ein bisschen in die Richtung deines aktuellen Projektes, deiner aktuellen Unternehmung. Denn die hat ja auch mit deiner Familie zu tun. In der Anmoderation haben wir bereits den Satz gehört, den dir wohl viele ja nur allzu gerne nachsprechen möchten. Ich habe noch nie gearbeitet. So, den Eindruck bekommt man auch, wenn man dich in Zusammenhang mit Klosterkitchen erlebt und sieht. Und das, obwohl du meintest, dass du mit Klosterkitchen, und jetzt kommt der Punkt, etwas gefunden hast, was du aber nie so wolltest. Jetzt verrat uns mal, was hat's damit auf sich und wie war dieser Werdegang?
Ja, also das geht zurück ins Jahr 2014. Ja, ich meine, ich bin ja ganz normal beruflich aktiv und ja, dann waren wir bei einem Kurzurlaub am Wörthersee in Österreich und ich war Mountainbike fahren, habe ich ja schon gesagt, bin leidenschaftlicher Mountainbiker, ja. War noch ein Kollege dabei und dem seine Frau, die dort am Wörthersee auch öfters Urlaub machen und auch so ein kleines Elektroboot haben, wo die auch dann immer drauf schlafen und die haben einfach gesagt, kommt mal mit, schaut euch das mal an, so verlängertes Wochenende. War im September, ja. Also September 2014, also so bis jetzt, ja, 7 Jahre her. Und ja, also wir sind dann abends vom Mountainbiken zurückgekommen, mein Kumpel und ich. Und irgendwie hat dann meine Frau mit dem seiner Frau zusammen auf dem Boot, wir noch in Mountainbike-Klamotten, irgendwie 4 Schnapsgläser geholt und irgendwie eine Flasche und geschüttelt. Und irgendwie habe ich gesehen, dass so eine dicke gelbe Flüssigkeit in die Schnapsgläser gewandert ist. Und ich habe erst mal gesagt, also stopp. Also ich trinke jetzt keinen Schnaps und keinen Alkohol, weil nach dem Sport ist das irgendwie auch nicht. Also da könnt ihr mich gleich daneben hinlegen. Wir müssten erstmal was essen gehen und dann können wir vielleicht mal drüber reden. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht so der Schnapstrinker, sowieso nicht. Ja, aber gut, klar. In der Gruppe ist es dann immer noch ein bisschen anders da. Und wenn man vielleicht so in der Urlaubssituation ist auch, versteht, denke ich, auch jeder.
Und die Gruppendynamik kommt naja, dazu.
Die Gruppendynamik kommt auch dazu. Und aber so war das, ja. Also und dann hat irgendwie meine Frau gesagt, ja, also nein, probier das mal, das ist gut. Wir waren da irgendwie auf so einem lokalen Bauernmarkt, wo es so handgemachte Dinge geht. Und mehr hat sie mir erstmal gar nicht erzählt. Und dann habe ich dieses Schnapsglas in der Hand gehabt und dann haben wir da angestoßen und getrunken. Also was ich damit sagen will ist, also ich wusste nicht, also wer unsere Produkte von Klosterkitchen ja heute kennt und Thomas, du kennst sie ja, ja.
Ich kenne also, sie auf jeden Fall.
Also wir machen ja Produkte mit Ingwer und zwar Ingwer aber als Ingwerstückchen verarbeitet und nicht als Ingwersaft oder als Ingwerpüree oder als Ingwerextrakt, ja. Und wir schreiben das Jahr 2014. Also wenn man heute in den Supermarkt geht oder auch ins Internet, findet man sehr, sehr, sehr viele Ingwer-Shots. 2014 habe ich das überhaupt nicht gekannt, dass es sowas gibt, ja. Nur damit man das auch ein bisschen für die Zuhörer ein bisschen so rekapituliert, ja, dass es das damals gar nicht gab. Also, und ich rede auch nicht nur von Deutschland, sondern auch in ganz Europa gab es das. Naja, und ich muss aber eins sagen, also ich habe das dann getrunken und dieser Moment, also obwohl 7 Jahre her ist, das ist so ungefähr wie vorhin mit dem Flugzeug, den weiß ich noch so genau, das ist auch für mich ein Wahnsinn. Weil ich habe das getrunken. Und auf einmal, da ich ja nicht wusste, dass das Ingwer ist, also es war ja nur irgendwie gelb-zitronenfarben dickflüssig. Dick. Also ich wusste ja eigentlich gar nicht, was das ist. Und ich habe das getrunken, also, und dann auf einmal habe ich gemerkt, okay, wow, was ist das? Ja, weil ich habe sofort diesen Geschmack, okay, es ist Ingwer, okay, es ist Zitrone, okay, es sind Stückchen, okay, wow, was ist das? Da kannst du drauf rumkauen. So in meinem Mund hat sich so ein positives Mundgefühl geäußert, ja? Mhm. Ich hab das dann getrunken, also dann habe ich so gemerkt, wie das so in meinem Körper quasi so runterläuft. Es ist auf einmal so warm geworden und ich meine, ich habe den ganzen Tag Sport gemacht, wir waren in den Bergen zum Biken, ja? Also irgendwie habe ich aber gemerkt, okay, es gibt mir auf einmal Energie und es ist angenehm und selbst nach 10 Minuten war dieser Geschmack, ich meine, vielleicht kennen das die Leute von anderen Getränken, ja? Meistens trinkt man ja etwas, ausgenommen vielleicht bei Wein, glaube ich, aber meistens trinkt man ja etwas und nach ein paar Sekunden ist ja der Geschmack weg. Ja?
Genau.
Also ist ja eigentlich dann wieder neutral, ja? Gut, es gibt auch manche Produkte, die trinkt man und da muss man noch was hinterher trinken, dass man den Geschmack wieder weg hat. Ne?
Da kommen wir wieder zum Thema Schnaps, ja.
Da kommen wir wieder zum Thema Schnaps. Na, also es gibt sicherlich auch. Nur hier war das wirklich wahnsinnig. Ja? Und so bin ich persönlich mit dem Produkt das erste Mal über meine Frau, über diesen Kurzurlaub überhaupt in Kontakt gekommen. Ja? Mhm. Wir haben dann 3 Flaschen mit heimgenommen, weil also, Firmengründung stand überhaupt nicht zur Debatte. Ne? Also überhaupt nicht Ding und ich habe dann 3 Flaschen mit heimgenommen, weil meine Frau 3 Flaschen gekauft hatte und ich habe dann zu Hause, als wir zu Hause waren, aus Gründen, die ich heute noch nicht weiß, wieso, aber es war einfach so, begonnen immer nach dem Frühstück vor dem Espresso mir dann quasi so Schnaps das, also das war so eine größere Flasche, wo 12 Portionen drin waren. Ja, also heute hat Kloster Kitchen ja auch so kleine Portionen mit nur einer Portion, aber wir haben auch die großen Flaschen. Heute haben wir ja ein ganzes Sortiment. Und es gibt auch schon Mitbewerber, was ja auch gut ist. Und ich habe dann damals angefangen, in ein Schnapsglas mir das einzuschenken und das einfach zu trinken. Und nach 3-4 Tagen habe ich, Thomas, eigentlich, ich persönlich für mich gemerkt, ohne dass ich recherchiert habe oder nachgefragt habe oder, habe ich einfach gemerkt, dass mir das irgendwie positiv gut tut. Mhm. Also ich habe mich fitter gefühlt, wacher gefühlt. Es war angenehm für mich. Also es war so wie ein Wohlfühlmoment, wie so geschmacklich war es gut. Ja, also mein Espresso hat noch besser geschmeckt und ich habe schon guten Espresso, weil ich da schon sehr drauf achte. Ja, also er hat noch besser geschmeckt und das habe ich alles so wahrgenommen. Ja, und dann habe ich beschlossen, okay, ich habe auch ein bisschen so ein Problem in meinem Körper, das auf einmal weg war. Ja, also ich habe immer so einen leichten Druck so beim Solarplexus, wenn ich gefrühstückt habe. Ich habe dann mal gegoogelt, also das ist auch völlig normal. 80% der Weltbevölkerung hat es. Das hat so ein bisschen mit der Ernährung zu tun, weil halt doch in der Ernährung viele Klebstoffe und so Sachen sind, egal was man da weglässt. Das hat da nichts mit vegan oder vegetarisch zu tun. Das ist eigentlich immer so, ja. Und die meisten Leute denken, das ist Sodbrennen, ist es aber nicht. Das geht auch wieder weg, aber es ist halt unangenehm. Aber das war auf einmal bei mir auch ganz weg. Also irgendwie hat das Produkt mir ein gutes Gefühl gegeben. Es hat geschmeckt, es hat mir geholfen. Es hat ein Problem gelöst, ja. Und da sind wir beim Problemlöser. Und deswegen habe ich das einfach weitergedruckt. Also ich habe das kurz gegoogelt, habe das verstanden. Ne? Mhm. Das schließt ja immer dann wieder so an. Ich habe es sehr schnell verstanden, dass es so ist. Habe es akzeptiert und habe aber gar nicht hinterfragt, was du jetzt... Also manche machen ja dann eine Wissenschaft draus. Das war mir eigentlich egal. Ich habe gesagt, okay, hilf, weitermachen. Ne? Und das Witzige ist aber, dass das ist meine persönliche Geschichte mit dem Produkt. Ich muss manchmal aber auch zum Friseur, wie viele Leute. Und warum sage ich ja, was will er jetzt mit dem Friseur? Naja, weil ich war beim Friseur und alles, was ich jetzt so erzähle, also es war September, Mitte September dieser Kurzurlaub, alles, was ich jetzt so erlebt habe, war so die nächsten 4 bis 6 Wochen. Ja? Und ich war beim Friseur und dann irgendwie, vielleicht kennt ihr den Moment, ihr kommt wo rein in einen Raum und seht, dass es vielleicht einer Person jetzt nicht so gut geht. Kann ja viele Gründe haben. Okay. Bei mir war das so, ich bin da reingegangen und habe gesehen, dass es quasi... Der einen Hairstylistin in dem Friseurlade war nicht meine, aber der ging es nicht so gut. Ich habe meine Haare schneiden lassen. Das ist bei mir immer so, wer ein Bild von mir sieht, also das ist immer so rechts und links. Oben ist eher weniger, weil da brauche ich den Platz, damit die Gedanken freie Flut haben. Ne? Also das sind halt wenig Haare. Ich bin nach meinem Termin, Thomas, ich bin heimgefahren aus dem Instinkt. bin an meinen Schrank gegangen im Wohnzimmer, habe ein Schnapsglas rausgeholt, habe die zweite Flasche genommen, bin wieder runtergefahren, habe sie geschüttelt, habe es eingeschenkt, habe es der Person, der es nicht so gut ging, zu trinken gegeben und habe gesagt, so, da sind jetzt noch 11 Portionen drin, stell das in den Kühlschrank, probier das, alles gut. Mehr Infos gab es nicht. Witzige ist nur, dass ein paar Tage später, nämlich 10 Tage später, mein Handy geklingelt hat. Ich weiß heute noch nicht, wo die Dame meine Nummer her hatte, weil damals war das noch nicht so wie heute, dass überall die Nummern aufgeschrieben werden wegen der ganzen Thematik, was wir halt haben. Und gesagt hat, Herr Fürst, wo kann ich das kaufen? Heute weiß ich, dass diese Dame 20 Jahre lang extreme Magen-Darm-Probleme hat. Weil es ist auch so ein bisschen gestresste Persönlichkeit, ja? Mhm. Was ja nichts Schlimmes ist. Es ist halt einfach so. Und seitdem sie das trinkt, hatte sie nichts mehr. Aber sie war vorher bei Pontius und Pilatus, wenn man das so nennen darf, ja? Und dann gibt's noch eine dritte Geschichte mit der dritten Flasche, die kürze ich ab. Da waren 12 Leute bei mir beim Grillen. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, das ist mein Massentest. Also gut, 12 Leute ist kein Massentest, aber 12 Portionen, 12 Erwachsene, ja?
Geht da schon auf, ja? Fast.
War halt wieder einfach, sage ich mal, ne? Und ja, okay, ich hole jetzt 12 Schnapsgläser und verkoste jetzt einfach die dritte Flasche, ja? Also ich habe meine Erfahrung, die Hairstylistin, und jetzt war ich einfach so. Und nach dem Grillen, nachdem wir alle gegessen hatten und so, und nachdem der Nachtisch gegessen war, habe ich einfach gedacht, so, hier, 12, hing. Und ich schwöre, meine Vermutung wäre gewesen, ich gebe das jetzt 12 Leuten zum Trinken. Wahrscheinlich 2-3 Leuten schmeckt es. Und die anderen, die werden nie mehr zu mir zum Grillen kommen, weil die werden sagen, ja, jedes Mal, wenn wir da hingehen, müssen wir das Zeug da drin zeigen. Also, so habe ich echt gedacht. Es war einfach so, ja. Es war wirklich, so war meine Vermutung. Das Irre war nur, dass wirklich von den 12 Leuten 7-8 Leute gesagt haben, okay, das ist Ingwer, das ist voll gut. Ach nee, Ingwer mache ich mir immer, also mache ich mal ins Essen, mache ich mal ins Wasser, mache ich mir einen Tee, ja. Der eine hat gesagt, schneide ich mir in den Quark, ne? Also so, die Ingwer wird es in Quark. Also ich war auf einmal fasziniert. Ich meine, ich kannte Ingwer schon auch, ja. Und meine Frau verwendet das auch beim Kochen oder wenn man Sushi essen geht oder was. Also, ja. Aber ich war jetzt nicht der Fanatiker, ich war auch nicht der Gegner, normaler Konsument, hätte ich jetzt gesagt, ne? Ich habe mir auch mal sicherlich ein Ingwerwasser gemacht, gerade so in den Herbst oder dann auch in den Winter oder wieder auch in den Frühjahr, ne? Um einfach mich zu erfrischen, aber zum Teil auch im Sommer mit Eiswürfeln. Aber das hat mich echt überrascht, ja. Und das ist so meine Geschichte. Ich habe das Produkt so kennengelernt und habe über diese 3 Flaschen in relativ kurzer Zeit einfach so Erlebnisse auf einmal quasi für mich wahrgenommen. Und das Verrückteste ist aber dann, dass ich ja ohne zu tun auf einmal 70 Flaschen Bestellungen hatte. Also durch das Teilen des Produktes, also ich brauchte ja Nachschub, die Hairstylistin wollte Nachschub und aus diesen 12 Leuten ist ja auch Mund-zu-Mund-Propaganda entstanden, dass sogar mich am Marktplatz wildfremde Leute angesprochen haben, die ich damals echt noch nicht kannte, die gesagt haben, Mensch, der war doch bei dir, der hat doch das getrunken, ich lieb Ingwer, der hat mir erzählt, wo kann ich das kaufen? Also es ist wirklich so passiert. Ja?
Wahnsinn.
Und dann Thomas, bin ich immer so ehrlich und gerade raus, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du vielleicht ein guter Verkäufer und hast ja auch schon ein paar Unternehmen gegründet, noch nie etwas in der Lebensmittelindustrie, aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil das musst du ja noch nicht einmal verkaufen. Du musst es ja einfach nur die Leute probieren lassen. Ja, gut, das ist auch eine Herausforderung. Ne? Also das geht auch nicht von heute auf morgen. Ja, da sind wir wieder beim Marathon. Aber ich kannte so etwas in dieser direkten Art noch nicht. Also ich kannte, dass man Empfehlungen bekommt. Ja, ich kannte auch, dass man Kunden akquiriert über Empfehlungen, über Direktkontakte, klar, über das Verkaufsgespräch. Ist ja alles logisch. Also okay. Ne? Ich meine, aber ich habe das so noch nie erlebt. Also auch die Begeisterung, die die Leute mitgebracht haben. Und das war dann so im Februar 2015, also es war dann Weihnachten, ich habe dann mit meiner Frau gesprochen. Ich muss dann erstmal mich selber ein bisschen erkundigen, was ist das eigentlich, wo ist wie? Und da habe ich herausgefunden, dass das ein altes Klosterrezept ist. Und also ich habe ein bisschen recherchiert, dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann habe ich im Februar 2015 einfach beschlossen, da mal mit anzufangen. Ein gewisses Enthusiasmus und ein gewisses Kapital nebenbei in die Hand zu nehmen und einfach mit Leuten, die sich so auch im Design, im Marketing, Webseite, quasi in einem Workshop das mal zu erarbeiten. Und so wurde daraus dann die Marke Kloster Kitchen gebildet, als starke Verbindung zum Rezept, ja, weil Kloster das Rezept, ein altes Rezept aus dem Kloster, Kitchen die Küche, weil es ja wirklich in der Küche gefertigt wurde, ja. Und das war so, wo ich begonnen habe, ja. Es gab natürlich auch zwei große Herausforderungen, weil noch nie hat irgendjemand Ingwer in Stückchen in so einem Produkt in Menge verarbeitet. Und die zweite Herausforderung war, Getränkeindustrie, habe ich dann schnell verstanden. Ja, wie füllt man Stückchen in Flaschen ab, ne? Weil das ist so ungefähr wie unter Zimmer Thomas wieder beim Kfz-Mechaniker. Mhm. Das ist so, wie wenn du kein Öl ins Getriebe schüttest, sondern Sand.
Hoppala.
Das geht auch nicht gut, ne? Ja. Man muss sich immer so vorstellen, also Stückchen in einer Abfüllanlage mit Düsen, die das befüllen, da können Düsen verstopfen, also das wird nichts, ne? Ja. Also das wird nichts. Und das war dann ein bisschen verrückt in 2015. Es ist mir dann gelungen, das Thema so zu machen, dass das funktioniert. Und letztendlich ist dann so, dass man mal 2016 so ein bisschen angefangen hat, mit den Leuten das dann auf der Biofach da in Nürnberg, die es da gibt, zu installieren. Ja. Und einen kleinen Messestand gemacht. Und dann hat man das einfach mal den Leuten vorgestellt. Ich war da dort als Verkäufer, aber als Hobby im Prinzip, ja, also schon ernsthaft, aber jetzt nicht irgendwie mit der Erwartung, dass da irgendwas passiert, ja. Mhm. Aber gut, das ist dann natürlich, beweist die Geschichte, anscheinend ist was passiert, ja, sonst wären wir jetzt 7 Jahre später nicht mit dem Produkt zumindest bei Rewe, bei Edeka und bei vielen anderen Märkten. Es gibt einen eigenen Webshop. Es gibt viele andere Dinge, ja, wir sind gerade bei, also es gibt auch immer mehr Firmen, die bei uns anfragen, ja, wir hatten jetzt gestern erst wieder eine große Anfrage von einer Anwaltskanzlei, die das jetzt über die Wintermonate ihren eigenen Mitarbeitern zur Verfügung stellen will, ja, also es gibt auf einmal unzählige Dinge und da bin ich einfach nur dankbar, sage aber auch, ja, also wenn wir jetzt wieder beim Marathon sind, wir sind noch gar nicht losgelaufen. Also wir sind noch ein bisschen am Trainieren bei Kloster Kitchen. Ja? Also wir sind noch gar nicht losgelaufen, weil, das muss man natürlich auch sagen, in der Getränkewelt eine Revolution zu machen, also ein neues Produkt zu schaffen, neue Produktkategorie, das habe ich inzwischen mir auch mal so reflektiert. Wenn man so die letzten 120 Jahre zurückdenkt, gab es da nicht viel, ne? Also da gab es nicht viel, wenn man mal so denkt. Ne? Also klar, es gibt ja Energy-Drinks, ne? Klar, logisch, es gibt die klassische koffeinhaltige Limonade. Also ich nenne jetzt extra keine Marken, um nicht da Werbung, aber wissen ja alle Leute, was gemeint ist, ja? Ja,
klar,
es gibt das Bier- und Weingeschäft, ne? Aber gut, Bier und Wein gibt es schon viel länger, also das ist keine Revolution. Ja, es gibt auch den einen Hersteller, der irgendwann mal Limonade gebraut hat und daraus ist ja auch eine Geschichte entstanden, ne? Aber jetzt so ein neues Segment zu etablieren, das gibt's dann nicht oft, ja? Mhm. So wenn man auf 100 Jahre zurückdenkt. Und das Witzige ist aber, dass mir heute 7 Jahre, mir persönlich und auch meinem Team und wahrscheinlich auch den Mitbewerbern, die ja in den Markt so eingetreten sind die letzten 2 Jahre, wie gesagt, was ich nach wie vor immer gut finde, weil nur wenn Mitbewerber da ist und wenn Wettbewerb entsteht, gibt's ein Geschäft. Mhm. Ja, weil ansonsten ist es irgendwie Hobby, glaube ich. Und da sieht man einfach, dass eine hohe Nachfrage entstanden ist. Und ich weiß noch, so vor, ja, in der Anfangszeit hatte ich mich mal unterhalten mit jemandem, der sich in der Getränkebranche gut auskennt. Und da hatte mir der damals noch gesagt, na ja, Herr Fürst, schauen Sie mal, wenn Sie das als Hobby machen, ist es gut. Ja, mehr wollte ich ja auch nicht, ne? Und ist ja immer noch ein Hobby für mich, auch heute. Und dann sage ich, ja, aber ja, ob das ein Markt wird, ne? Also, ja, das glaube ich nicht. Also der Markt wird dieses Jahr wahrscheinlich in Deutschland sehr wahrscheinlich die 100-Millionen-Euro-Grenze überschreiten. Ja.
Oh, das ist eine Hausnummer.
Und dann bin ich auf jeden Fall mal dankbar, dass der damals vor 6 Jahren gesagt hatte, dass das kein Markt wird, ja, weil es ist ein Markt geworden und ich sage mal so, mir geht es gar nicht darum, ob er Recht oder Unrecht hat, es geht mir mehr darum, dass er mir mit auch einen Teil die Motivation gegeben hat, zu schauen, ob es nicht anders da ist, ja, also da bin ich auch ganz offen und ehrlich. Ich nehme viele Dinge immer erst einmal als Motivation, um zu schauen, ob es wirklich so ist. weil wenn, dann will ich es dann schon selber auch wissen. Ja? Also mich interessiert dann persönlich auch selber, was ist da möglich.
Da kommt quasi der Forscher in dir durch, kann man da quasi sagen. Und ich kenne die Geschichte von Kloster Kitchen so in den groben Grundzügen, ja. Auch vor dem Interview hatten wir darüber gesprochen und ich persönlich bin ja jemand, dem kannst du mit so Ingwer-Drinks eigentlich bis zum Mond jagen, ja, ganz weit weg. Und dann haben so viele davon geschwärmt und haben gesagt, ach komm, mach doch mal, probier doch mal, das ist was ganz Neues. Und ich dachte mir, ja, ganz neues Ingwer-Shots kennst du ja schon. Ne? Also es war nicht 2014, sondern das war 2021 dieses Jahr.
Ja, genau.
Und dann hat einer gesagt, na komm, bestellst du mal so ein Probierpaket. Ja, gut, okay, dann habe ich mir so ein Probierpaket mal bestellt, habe dann so eine Flasche aufgemacht. Das waren nicht diese kleinen Shots, sondern diese die Drinks. Mhm. Und es war so mit Zitrone und ich machte auf, also schüttel erst, mach auf, riech so ein bisschen, denke mir, ja, Ingwer, moin, setz an, ja. Nehm einen großen Schluck und fand das tierisch geil. Also als absoluten Anti-Ingwer-Fan, also das Höchste, wo bei mir Ingwer irgendwie dabei ist, ist, dass ich mir wirklich eher so ein Wasser oder so ein Tee davon mache, noch mit irgendwas anderem drin, aber auch beim Kochen oder so, oder gerade so Shots überhaupt gar nicht. Und ich kann für mich sagen, ich bin ein Kloster-Kitchen-Fan geworden und freue mich da immer über jeden Shot und über jede Lieferung, die da einprasselt. Also unbezahlt, muss man jetzt alles dazu sagen, unbezahlt kann ich hier wirklich eine ganz klare Empfehlung an euch für Kloster Kitchen aussprechen. Und die entsprechenden Links dazu, die findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes. Und ebenso findet ihr natürlich auch die Links zu Mario, auch das Instagram-Profil von Kloster Kitchen und natürlich auch die Website einmal unten in den Shownotes. Lieber Mario, jetzt brennt mir ja noch wirklich eine weitere Frage auf der Seele. Ich meine, wir haben jetzt ganz viel über die Vergangenheit gesprochen und wie es gerade aktuell ist, was gerade im Moment abgeht. Aber wie schaut's denn in Zukunft aus? Also nimm uns zum Abschluss einfach mal mit in so eine Perspektive. Wie geht's mit dir und mit Kloster Kitchen weiter? Was sind die nächsten Steps?
Ja, also auf jeden Fall spannendes Thema, spannende Frage. Gut, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen. Ich glaube, das kann hoffentlich niemand. Ja, ich denke, man kann Zukunft immer nur interpretieren, ja, und man kann Zukunft aber gestalten. Und das ist das Schöne, ja.
Darauf kommt's
also, an. Ja, also Zukunft kann man gestalten und darauf kommt's an. Und es ist so, gut, ich habe jetzt schon einige Unternehmen gegründet, du hast ja am Anfang gesagt, und ist mir manchmal selber nicht bewusst, wie viele das dann doch sind, und es sind ja auch einige dann auch parallel gelaufen. Also ich würde mal sagen, ich habe immer so einen Anspruch, dass ich etwas mitgeben möchte für die Zukunft. Und für die Zukunft ist mit Sicherheit immer entscheidend, dass man eine also neben einer Mission auch eine Vision hat. Ja? Mhm. Weil das, glaube ich, Vision ist etwas, was man gestalten kann, wo man drauf zugeht. Das ist die Vision. Ja? Mhm. Und natürlich gibt es bei Kloster Kitchen eine Unternehmensvision. Ja? Diese Unternehmensvision haben wir quasi gestaltet und die heißt, wir wollen weltweit im Getränkesegment Organic Power Drinks der Category Leader werden. Also Kloster Kitchen soll weltweit der Category Leader in dem neuen Segment Organic Power Drinks werden, ja? Wozu das eben diese Shots gehören, ja?
Das ist ein Statement.
Also das ist quasi die Vision von Kloster Kitchen, ja? Und ich habe mir dann irgendwann mal nicht überlegt, sondern so auf einen Impuls gedacht, okay, Mario, jetzt ja, es ist die Firma Kloster Kitchen, okay. Da gehört aber mehr dazu als nur du, Mario. Da gehört ein Team dazu, da gehört das Produkt dazu, da gehört die Marke dazu, da viele Menschen außenrum, da gehören die Kunden dazu, die das trinken. Ja, also vielen Dank, dass du inzwischen begeisterter Kloster Kitchen Ingwer-Shot-Trinker bist. Ja,
absolut.
Für das, dass du vorher so Ingwer gar nicht mochtest, finde ich gut.
Ja? Da wurde ich echt bekehrt, das muss ich wirklich sagen.
Ne? Ja, ist ja schön. Ne? Freut mich ja auch persönlich. Nein, und es ist einfach so, ich habe dann irgendwann mir gesagt, und ich glaube, das trifft es dann am Ende, wie sieht die Zukunft aus? Ja? Mhm. Also A, es gibt für die Zukunft nie eine Garantie, ja, weil die gibt es einfach nicht. Zukunft sollte man gestalten und ich bin sehr überzeugt, dass man fürs Unternehmen eine Vision braucht, aber für sich als Mensch, als Gründer oder auch, ja, auch, eigentlich auch als normaler Angestellter oder als Teammitglied sollte man immer eine Vision haben. Und für mich ist es so, dass man die Vision sehr stark, die eigene, wenn mit dem Unternehmen verbinden sollte. Weil wir ja auch sagten, die meiste Zeit deines Lebens verbringst du ja in der Arbeit, also im Job, im Beruf. Das ist ja so. Ja? Und selbst wenn ich sage, ich habe noch nie gearbeitet, ist es ja mehr die Aussage, weil man es eben so einen Spaß macht und weil ich das nicht als Arbeit sehe, aber die Zeit verbringe ich ja dann trotzdem in der Arbeit. Ja? Und mir ist dann so gekommen, dass ich gesagt habe, okay, meine Vision sollte so gut wie möglich auf die Unternehmensvision einzahlen und auch so gut wie möglich in einem Einklang darstellbar sein. Und da habe ich überhaupt nicht lange überlegt, sondern da ist mir so ein Impuls gekommen. Und deswegen, die Vision von Kloster Kitchen ist, Category Leader weltweit in der Kategorie Organic Power Drinks zu werden. Meine Vision ist, wenn irgendwann irgendjemand mir mein eigenes Produkt empfiehlt, irgendwo auf der Welt, ohne dass er weiß, dass ich das bin, der das eigentlich gemacht hat. Ja? Und für mich ist das so, so stark, weil da kannst du mich nachts um 3 Uhr wecken und dann kann ich das sagen. Ja? Da kannst du mich in 10 Minuten wieder fragen oder vor einer halben Stunde oder jetzt. Das ist einfach meine Vision. Und meine Vision habe ich mit der Vision vom Unternehmen so gut verbunden, dass beides aufeinander einzählt. Weil logisch, bei der Unternehmensvision ist es ja auch so, also wenn die Firma die Marke in der Kategorie und die Produkte weltweit vertritt, dann gehen wir mal davon aus, dass es eine sehr erfolgreiche große Firma ist, die auch Gewinne für, ist in einer AG, für die Aktionäre abwirft und auch für die Mitarbeiter und für deren ihre Familien. Also das ist ja dann das Ziel von der Seite. Ja?
Na klar.
Und mein Ziel hat aber mit monetär überhaupt nichts zu tun. Weil mein Ziel ist ja lediglich, dass mein eigenes Produkt zu mir zurückkommt über eine Empfehlung, wie es ja im Prinzip schon mal über meine Frau zu mir gekommen ist. Also ich möchte ja nur den Kreis schließen. Mhm. Ja? Aber wenn das natürlich passiert, da bin ich mir relativ sicher, dass die Unternehmensvision eingetreten ist. Ja? Und deswegen finde ich das für mich persönlich auch so spannend, dass ich die Vision vom Unternehmen und meine Vision, und das ist dann das Thema auch Zukunft, dass ich das so gestaltet habe, dass es zukunftsfähig ist. Ob es passiert, sei dahingestellt. Aber es ist zukunftsfähig. Es ist eine Vision. Es ist ein Ziel. Es ist klar definiert. Und da gibt's auch nichts dran zu rütteln. Ja? Und deswegen sage ich, eine starke Vision ergibt quasi die Zukunft. Und dann kann man sie gestalten.
Ich finde das so schön, dass du diese Vision vom Unternehmerischen mit deiner eigenen Leidenschaft einfach verbindest. Und mich würde wirklich mal interessieren, ob es schon irgendeinen Gründer gab aus dem Bereich, egal ob es die Vertriebsfirma Red Bull ist oder Coca-Cola, Sprite, was auch immer, dem sein eigenes Produkt schon mal empfohlen wurde. Ich glaube, da werde ich nachher nochmal was ein bisschen recherchieren, weil das doch schon recht spannend ist. Und ich freue mich heute schon auf den Post, wenn du sagst, heute hat mir jemand mein eigenes Produkt empfohlen. Ich denke, das wirst du dann bestimmt ganz, ganz stark mit einem Yes nach außen kommunizieren. Ihr Lieben, und bevor jetzt alle gleich losstürmen, nach unten in die Shownotes am Ende dieser oder nach dem Ende dieser Folge und euch den Warenkorb bei Kloster Kitchen vollhaut, was ich sehr, sehr empfehlen kann, denkt bitte einmal noch ganz kurz daran, die Folge hier einmal auf Spotify downzuladen beziehungsweise auf Apple Podcasts alias iTunes einmal zu bewerten und gerne auch diesen Podcast zu abonnieren, um keine weitere dieser wunderbaren Erfahrungen, die wir hier ja nacheinander gereiht kriegen, mehr zu verpassen. Lieber Mario, am Ende eines jeden Interviews, da übergebe ich gerne nochmal das Wort an meinen Gast, damit dieser die Botschaft seines Herzens einfach mit der Community teilen kann. Was ist deine Herzensbotschaft?
Ja, lieber Thomas, meine Herzensbotschaft ist erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir hier im Podcast zusammen uns austauschen durften und für Menschen und Zuhörer des Podcastes und darüber hinaus, weil ich hoffe natürlich, dass sie deinen Podcast auch empfehlen, die Menschen, die ihn hören, einen Mehrwert zu bieten. Und meine Herzensbotschaft ist, machen. Weil machen ist das, was einen weiterbringt. Machen ist das, was einen die schnellste und effektivste Lernzeit gibt. Und machen ist das, was einem am Leben hält. Es wird leicht gesagt, aber es ist trotzdem schwer zu tun. Und deswegen ist es das zweite Wort, tun. Also machen und tun, dann hat man schon mal zwei Attribute, die mit Sicherheit einem dann die Ausdauer geben, sein Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel sollte man kennen. Also im Prinzip strukturiert und klar vorgehen über diese Punkte. Und ich wünsche jedem, dass er seinen Platz findet, wo er sich wohlfühlt, zu Hause fühlt und auch er seine Energie rausziehen kann, dass er sagen kann, jawohl, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet.
Und mit diesen wunderbaren, wundervollen Worten, da verabschieden wir uns von euch und ich sage nochmal ein ganz großes, ein ganz herzliches Dankeschön an Mario Fürst, Gründer von Kloster Kitchen. Danke, dass du heute dabei warst.
Danke, Thomas.